Ja, nochmal ein herzliches Grüß Gott von mir. Im September sind es jetzt tatsächlich schon 2 Jahre, dass ich den Günther Platz abgelöst habe. Und wie gesagt, so lange hat es gedauert, waren irgendwie komische 2 Jahre jetzt. Im ersten halben Jahr war ich noch ganz viel unterwegs, da war ich auch mal hier. Edmund hat mir das Haus gezeigt, mich durch die Räume geführt und ich glaube, kurz danach, irgendwann wäre das geplant gewesen, dann im Frühjahr letzten Jahres. Ich bin im ersten halben Jahr 35.000 Kilometer gefahren und jetzt seit Februar, März letztes Jahr nur noch 6. Also daran sieht man schon, wie diese Zeit jetzt einfach merkwürdig war und uns alle ausgebremst hat. Ich bin heute Morgen aus Gomaringen hergefahren, das ist in der Nähe von Tübingen, das sind knapp 200 Kilometer, aber es lief gut heute, wenig Verkehr, das war eine gute Sache. Dort lebe ich mit meiner Frau und inzwischen nur noch 1,5 Kindern von unseren 4, 2 sind beim Studieren, der 3. ist eigentlich auch am Studieren, aber der macht es noch von zu Hause aus und nur noch unsere Jüngste, die Clara, die wird nächste Woche 16, ist noch ganz zu Hause. Von Kreglingen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, obwohl ich witzigerweise 3 Orte in Kreglingen kenne, weil da war ich schon ein paar Mal. Also hier war ich schon mal, Edmund hat mir das Haus gezeigt. Ich war als kleiner Steppke 2-mal auf der Kläranlage von Kreglingen, weil die von meinem Vater mitgebaut wurde, der war Bauingenieur. Und ich kenne die Werkstatt von Tommy Roth. Da war ich auch schon 2-3 Mal, aber auch schon viele Jahre her, weil ich so einen steinalten Mercedes hatte, der immer am Auseinanderfallen war und über irgendeinen Freund hatte ich Kontakt und der Tommy hat mir den 2-mal gerichtet, sonst wäre er nicht mehr durch den TÜV gekommen. Also habe ich irgendwie doch schon mal meinen Fuß auf Kreglinger Boden gesetzt, aber ansonsten weiß ich natürlich von Kreglingen nicht so richtig viel. Und trotzdem habe ich diesen Titel ausgesucht. Für heute. Jesus in Kreglingen. Warum? Ja, das ist jetzt die große Frage. Wenn mein Ding hier noch tut, dann bin ich auch froh. Also Kreglingen, ich habe mich ja informiert, das macht man heute so, man googelt dann mal und guckt, wo fährt man da eigentlich hin. Ich habe gelernt, dass es so circa 4.700 Einwohner in der Gesamtgemeinde Kreglingen gibt und ich habe mich gefragt, weil das habe ich nicht rausfinden können, wie viele davon sind denn eigentlich evangelisch? Wisst ihr das? So quer? Keine Ahnung. Ha, habe ich schon gleich befürchtet. Zweite Frage. Wie viele von diesen 4.700 Einwohnern sind heute morgen wohl im Gottesdienst? Nicht jetzt bloß bei den APIs, aber überhaupt. Was schätzt ihr? Mal so über den Daumen gepeilt. Bitte? 200, ja, das ist ja schon gar nicht schlecht. Ja. Ich war neulich bei einer Sitzung von der Christusbewegung Lebendige Gemeinde, also das, was früher Ludwig Hofacker war, in Stuttgart. Und da hat einer der Stuttgarter Pfarrer, die da dabei waren, gesagt, er hätte es mal ausgerechnet, dass an einem normalen Sonntag in allen christlichen Kirchen in Stuttgart noch genau 0,2% der Stuttgarter Bevölkerung im Gottesdienst wären. Und aus seiner Sicht wäre es deshalb nicht mehr notwendig, dass man sich fragt, sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir eine Minderheitenkirche sind, weil wir es schon wären. Wie viele sind hier noch im Gottesdienst? Wenn ihr noch tatsächlich 200 Menschen habt, die heute Morgen aus all euren vielen kleinen Weilern, die es zu Kreglingen gehören, in den Gottesdienst gehen, dann seid ihr noch gar nicht so schlecht dabei. Auf der anderen Seite, 200 von 4.700 ist dann irgendwie auch nicht so wirklich viel. Wie viele von diesen 4.700 würden sagen, Jesus, ja, den kenne ich gut? Da wird es schon noch schwieriger. Erstens wissen wir es nicht, wie viele es wirklich sind. Aber wir ahnen, so richtig viele werden es nicht sein. Und wie viele wären wohl heute gekommen, wenn sie gehört hätten, hier predigt nicht irgend so ein ominöser Häfele, sondern hier predigt heute Jesus. Wie viele wären wohl gekommen? Und was hätten sie denn dann wohl zu hören bekommen? Von Jesus. Wir haben heute einen ganz spannenden, auch ziemlich sperrigen Text, ehrlich gesagt. Ich habe einfach den Text aus dem Textplan, dem AP-Textplan genommen, wo uns nämlich genau das berichtet wird, dass Jesus in einen Ort kommt und dort am Sonntag, am Sabbat predigt. Geht einfach in den Gottesdienst und ist dort dabei. Damals in Nazareth. Und Nazareth war ja jetzt für Jesus nicht so völlig unbekannt. Und Jesus war in Nazareth nicht so völlig unbekannt. Das wissen wir alle. Da ist er groß geworden, da kam er her. Also das ist ungefähr so, wie wenn der Edmund halt hier predigt. So war das damals in Nazareth. Jesus kam, er war allerdings eine Weile weg gewesen, er war schon unterwegs mit seinen Jüngern. Jetzt kam er wieder nach Nazareth, zu Hause, nach Hause. Nazareth war damals ein 1600-Seelen-Kaff. Also eigentlich so, jetzt, wenn man nur Kreglinger nimmt, so relativ gleich groß, oder? So ungefähr. Ein 1600-Seelen-Kaff, wie man es sich kaffiger gar nicht vorstellen kann. Und es hatte auch noch einen schlechten Ruf. Warum auch immer, aber es ging das Sprichwort, und auch das kommt im Neuen Testament vor, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Irgendwie haben es die, also meine Jungs würden in ihrer unfeinen Sprache sagen, verkackt, sodass die anderen dachten, da stimmt was nicht mit denen aus Nazareth. Jeder kannte ihn dort, und doch kannte ihn auch irgendwie wieder keiner. Und Jesus stellt sich dort einer Zuhörerschaft, wo ich, als ich den Text dann so ein Weilchen betrachtet und bedacht hatte, mir der Gedanke kam, die auf merkwürdige Weise den Menschen von heute ähnelt, die um uns herum leben, vielleicht auch hier in Kreglingen und den Dörfern. Auch bei uns meinen doch wahrscheinlich immer noch ziemlich viele Menschen, ja, Jesus kenne ich. Ich weiß noch, wer das ungefähr ist. Aber wer kennt ihn wirklich? Und das war in Nazareth ähnlich. Die haben alle gesagt, ja, Jesus, den kennt man. Den kannte man. Man wusste, wer das ist. Aber kannten sie ihn wirklich? Und wir sehen dann in unserem Text, dass es da schlecht bestellt war, damit ihn wirklich zu kennen. Und Jesus erklärt sich und sagt diesen Menschen, die meinen, ihn zu kennen, ihn aber nicht wirklich kennen, wer er ist. Wir lesen in diesem Text, Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Jesus erklärt den Menschen, die meinen, ihn zu kennen, wer er ist. Und das Erste, was er ihnen erklärt, indem er einfach nur aus der Schrift vorliest, ist, dass er ihnen sagt, ich bin der, auf den ihr wartet. Der Erwartete. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Hört sich an wie unsere Losung oder der Wochenspruch von vorhin. Ja? Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Also, der Erwartete. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Der Lukas berichtet ja eigentlich sonst immer, wie alle anderen Evangelisten, auch immer relativ wenig mit Action. Man kann sich es dann schon vorstellen, aber es wird immer halt so das Wesentliche erzählt. Und in dieser Geschichte ist es irgendwie ein bisschen eine Ausnahme. Man kann sich es richtig bildlich vorstellen. Ja, es wird ihm die Schriftrolle gereicht. Er macht sie auf. Offensichtlich hat der, der kam und der gelesen hat, dann entschieden, was er liest. Da gab es keinen Textplan von den Arpis. Damals noch nicht, kam dann kurz danach. Er rollt diese Schriftrolle auf und er liest das vor, was er vorgelesen hat. Und dann kann man sich's richtig auch vorstellen, man rollt es wieder zusammen, er setzt sich wieder und jetzt ist so richtige Spannung im Raum. Was kommt da jetzt? Was kommt jetzt? Jesus hatte vorgelesen, der Gesalbte soll kommen. Das ist ein ganz spannendes Wort, das da im Griechischen jetzt in dem Fall steht, kommt aus dem Hebräischen, wo das ja Messias, Maschiach, der Gesalbte ist. Am Griechischen steht hier ein Wort, das man auch übersetzen kann mit der Befähigte. Der, der es kann, der es drauf hat, alles das zu tun, was er dann hier sagt. Den Armen das Evangelium zu verkünden, gute Nachricht zu bringen für die Armen, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei sein und ledig sein sollen. Das kann nur einer, der es kann, der es drauf hat. Und was haben sie damals auf so einen gewartet? Schon lange haben sie auf so einen gewartet. Sie haben auf ihn gewartet, auf diesen Verheißenen, auf den Gesalbten, auf den, der es drauf hat, auf den, der fähig ist, endlich mal was zu ändern. Auf den haben sie gewartet. Auf wen oder was warten die 4500 Kreglinger, die heute nicht im Gottesdienst sind? Auf wen oder was wartet ihr? Auf wen oder was warten die Menschen von heute? Und plötzlich, finde ich, wird dieser Text sehr aktuell. 2000 Jahre ist es her. Und doch ist uns doch irgendwie klar, ich weiß nicht, ob es euch klar ist oder ob ihr das spürt, aber ich meine es zu spüren, ist es nicht heute noch genauso, dass wir warten, dass die Menschen um uns rum warten, obwohl sie es vielleicht gar nicht wissen, auf den Befähigten, auf den, der es kann, auf den, der weiß, wie ein echtes, wie ein erfülltes Leben geht, wo es das gibt. Warten die Menschen nicht bis heute auf den? Suchen sie nicht verzweifelt danach? Und suchen es an allen möglichen und auch an vielen unmöglichen Stellen? Und meinen es vielleicht sogar gefunden zu haben? Aber haben sie es wirklich? Und Jesus steht damals vor diesen Menschen, sitzt vor diesen Menschen, liest das vor aus der Bibel und dann schlägt er zu und sie warten jetzt auf die dreimotorige Bibelarbeit und Jesus sagt einfach nur, ab heute ist so. Das ist seine Predigt. Heute ist das, was ihr gerade gehört habt, vor euren Ohren erfüllt. Der Befähigte, er ist da. Der, der weiß, wie es Leben geht. Der, der weiß, wie das ewige Leben geht. Der, der weiß, wo der Weg zum echten Leben ist, ist jetzt da. Ich wäre sehr gern kurz einen Moment in der Synagoge in Nazareth und würde mal gern die Gesichter sehen. Die tät man auch sehr, weil die hatten keine Maske auf. Ja. Ich würde echt gern wissen, wie die geguckt haben in diesem Moment. Ab heute bin ich da, sagt Jesus. Heute geht es in Erfüllung. Und ihr Lieben, das ist bis heute unsere Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist bis heute unsere Botschaft. Auch für 4700 Krieglinger und alle anderen, die in Baden-Württemberg leben. Der Rest ist uns egal. Nein. Das ist unsere Botschaft. Es ist da. Er ist da. Ich bin der, auf den ihr wartet, sagt Jesus, den Menschen. Und er spricht noch weiter. Und wir sehen, Jesus ist der, der dann aber auch der Missverstandene ist. Alle stimmten ihm zu. Heißt es da. alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Pause. Und dann fangen sie an nachzudenken. Und das geht oft schief. Und dann sagen sie, ist das nicht der Sohn Josefs? Erstmal gab es Bewunderung für Jesus. Boah, was für eine Botschaft, was für ein begnadeter Redner, obwohl er hat ja eigentlich nur einen Satz gesagt. Aber irgendwie waren die geschwind von den Socken. Steht da. Da war so ein Staunen im Raum. Damit hatten sie nicht gerechnet. Womit auch immer sie gerechnet hatten. Aber dann regt sich plötzlich Zweifel. Also in dem schwäbischen Dorf, aus dem ich komme, in dem ich groß geworden bin, hätte man dann gesagt, der ist doch bloß im Sepp sein Junger. Ich weiß nicht, wie man das auf Tauberfränkisch sagt. Das müsst ihr mir dann, könnt ihr sagen. Du kannst bestimmt sagen. Der ist doch bloß im Sepp sein Junger. Sie sehen eben plötzlich doch wieder nur den, den sie meinen zu kennen. Und das war halt im Sepp sein Junger. Wo sie gerade noch erstaunt waren. Kurz ergriffen, kurz betroffen, kurz. Boah, was ist das? Aber nee, kann ja gar nicht sein. Ist ja bloß im Sepp sein Junger. Und es wird deutlich, sie halten ihn für den sie ihn halten wollen oder können. Und für mehr können sie ihn nicht halten. Und wieder habe ich den Eindruck, eine merkwürdige Parallele zu unserer Welt wahrzunehmen. Denn für wen oder was halten die Menschen denn heute Jesus? Die Menschen, die hier im ländlichen Raum wahrscheinlich irgendwie schon noch was wissen. Die haben sie ja noch irgendwie gelernt im Kindergarten, in der Kinderkirche, was weiß ich. Irgendwie so ein bisschen halblebig, christlich geprägt ist man noch und sagt dann, ja, ja, Jesus weiß schon Bescheid. Also es war irgendwie so ein Sozialer, so ein Guru, so ein Religionsgründer, was weiß ich, irgendwie sowas. So der Spur nach, im Selbst sein Junger. Aber kennen Sie Jesus wirklich? Kennen Sie Jesus bloß als sozialen Menschenfreund oder als den Retter der Welt? Als Ihren Retter. Und ihr Lieben, auch das ist eine Binsenweisheit, aber vielleicht ist es trotzdem wichtig, dass wir es uns immer wieder klar machen. Wir kennen Jesus als beides und als noch viel mehr. Wir kennen Jesus als den, der er ist. Und Jesus zeigt, dass er noch mehr ist als der Erwartete und der Missverstandene. Er zeigt sich jetzt auch als einer, der schonungslos sagt, was Sache ist. Jesus antwortete, sicher werdet ihr mir jetzt das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Wir haben von den großen Taten gehört, die du in Kapernaum vollbracht hast. Vollbringe doch solche Wunder auch hier in deiner Heimatstadt. Weiter sagte er, Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimatstadt anerkannt. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Zur Zeit des Elia gab es viele Witwen in Israel. Damals regnete es 3 Jahre und 6 Monate nicht. Große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Ebenso gab es zur Zeit des Propheten Elisa viele Aussätzige in Israel. Aber Elisa hat keinen von ihnen geheilt, sondern nur den Syrer Naaman. Jesus hält eine kleine Geschichtslektion mit einer ziemlich heftigen Aussage. Schon damals, sagt er, schon damals hat hier bei euch keiner dem Propheten aus dem eigenen Land geglaubt. Na, dann ging er eben ins Ausland. Schon damals traute keiner dem Propheten aus dem eigenen Land etwas zu. Da ging er zum Ausländer. Zwei Geschichten aus der alten Königszeit. Aber was will Jesus damit sagen? Jesus sagt diesen Menschen, die ihn meinen, so gut zu kennen, im Sepp sein Jünger, und doch nicht wissen, wer er wirklich ist, und es dann auch nicht wahrhaben wollen. Weil ihr mich nicht als den annimmt, der ich bin, gehe ich zu denen, die es tun. Weil ihr mich nicht annehmt als den, der ich bin, gehe ich zu denen, die es tun. Achtung, ihr Lieben, damals sagte er das zu den Frommen. Das waren ja nicht die da draußen, die keine Ahnung hatten. Das waren ja die, die meinten, ganz viel Ahnung zu haben. Kommt noch dazu. Er ist der, der will, dass den Menschen geholfen werde. Und diesen Auftrag will er, dass wir ihn annehmen. Dass wir ihn annehmen. Und damit das, was ihm das Wichtigste ist. Nehmen wir das an bis heute? Hören auch wir das nochmal ganz neu? Wir kleine, versprengte Truppe unter lauter so Kreglingern, ich kann das nicht so aussprechen, so toll, wie das bei euch ausgesprochen wird. Jesus sagt schonungslos, wie es ist. Und dann wird deutlich, und das ist das Letzte, was wir in diesem Text sehen, dass Jesus eben auch der Gehasste ist. Alle in der Synagoge wurden wütend, als sie das hörten. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus Nazareth hinaus, bis an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Plötzlich haben sie verstanden. Als Jesus gesagt hat, hey, ich bin der, von dem die Schrift spricht, ich bin jetzt da, jetzt fängt das Gnadenjahr des Herrn an, jetzt kommt Gott auf diese Erde, jetzt wird's Tag. Haben sie erst gesagt, ah nee, ich habe bloß im Selbst ein Junger. Sie wollten nicht verstehen. Aber dann, wenn Jesus ihnen den Spiegel vorhält und sagt, wisst ihr was, ihr macht genau das, was sie schon immer gemacht haben, eure Vorfahren. Den Propheten im eigenen Land abzulehnen. Nicht wirklich auf das hören zu wollen, was Gott will. Und er schenkt ihnen reinen Wein ein. Und dann verstehen sie. Aber aus Verstehen wird nicht Einsicht, sondern bloß Wut. Hass. Und es ist eigentlich schrecklich, diesen letzten Satz, den man erstmal so wundersam wahrnimmt, er ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Aber Jesus geht auch weg. Er geht einfach weg. Wo Jesus abgelehnt wird, geht er weg. Und ich muss euch ehrlich sagen, mich belastet und bedrängt es, zu sehen, wie die Christenheit in unserem Ländle auf dem absteigenden Ast ist. Ich kenne sehr wenig Gemeinden, die wirklich richtig wachsen. Und die paar Gemeinden, die ich kenne, die richtig wachsen, da war ich dann schon mal und habe festgestellt, ja, die wachsen halt aus den Frustrierten, zum großen Teil, die von irgendeiner anderen Gemeinde kommen. Aber dass die 4.500 Kreglinger, die heute in keinem Gottesdienst sind, dass sie die erreichen, das sehe ich wenig gerade. Und ich frage mich, was ist da los? Und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Jesus ist weggegangen. Aber ich möchte mir mindestens mal diesen Ruf von dieser Geschichte auch noch mal zu Gemüte führen. Vielleicht will Jesus auch uns sagen, hey Leute, darum geht's. dass ihr mich ganz neu annehmt. Und eben nicht nur mich als Person, als Gott, als Jesus, als euren Retter, sondern als den, den alle brauchen. Denn ich bin der, der will, dass allen geholfen wird. Dass uns diese 4.500 nicht so total egal sind. Und ich sage das jetzt so zu euch, aber ich bin da nicht besser. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen im Garten geschafft. Da hatte ich die Predigt schon vorbereitet und dann liefen da an unserem Garten so ein paar Nachbarn vorbei. Und dann habe ich mich selber gefragt, Herr Häfele, wie sieht es denn aus bei dir? Wie wichtig sind die dir denn? Wie wichtig ist es dir denn, dass Uwe und Alex, die wohnen direkt gegenüber, so ein Juppie-Pärchen, keine Kinder, viel Geld, dass die was von Jesus erfahren? Wie wichtig ist es dir? Und all die anderen. Man kann Jesus auf sehr unterschiedliche Weise ablehnen. Indem man nur das glaubt, was man glauben will und das andere ausblendet. Indem man seinen Auftrag einfach nicht annimmt, nicht umsetzt, es einfach nicht tut. Und da muss ich ehrlich sagen, da gehöre ich dann irgendwann und irgendwo auch wieder dazu. Die Folgen für Nazareth waren schrecklich. Nazareth war eine tote Gemeinde, weil sie den abgelehnt haben, der das Leben bringt. Wenn wir eine lebendige Gemeinde sein wollen, in Gomaringen, in Kreglingen, bei den APIs, bei den BPIs und bei den CPIs, wenn wir eine lebendige Gemeinde sein wollen, ich glaube, dann müssen wir uns neu, immer wieder neu dieser Herausforderung stellen. Der Herausforderung, wer Jesus ist. Der Retter der Welt. Nicht bloß von 200 Kreglingern, sondern der Retter der Welt. Der will, dass den Menschen geholfen werde. Und der möchte, dass wir sein Geschenk annehmen und seinen Auftrag wahrnehmen. Ich bete. Ach Jesus, ich merke so sehr, dass ich da schon cool Worte machen kann drüber. Aber ob es dann wirklich morgen in meinem Alltag etwas verändert und ob es wirklich dazu führt, dass mir die Menschen, die um mich herum leben, und die dich nicht kennen, nicht wirklich, dass die mir auf dem Herzen liegen, dass sie mir wichtig werden und dass ich wenigstens anfange, für sie zu beten. Dich für sie zu bitten, weil du sie auch liebst. Da bin ich mir nicht so sicher, Herr, weil morgen ist wieder Alltag und da habe ich viel zu tun, du weißt es. Und ich bring dir mich und ich bringe dir die Menschen hier in diesem Raum und ich bringe dir Kreglingen und all die kleinen Orte hier drumherum und all die Menschen, die hier leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns auf den Weg schickst. Ich weiß ehrlich auch nicht, wie. Die sind mir so fremd. Aber ich bitte dich, dass du uns auf den Weg schickst. Und dass du uns Wege zeigst und Möglichkeiten schenkst, die Menschen für dich ganz neu zu erreichen. Das wünsche ich mir, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist in mir, in uns, mit uns am Werk bist. Segne du uns dazu. Wir warten auf dich. Amen.